Also, lassen Sie mich mal scherzhaft so anfangen, wenn ich jetzt das Leitthema sehe, Fluchtursache Freihandel, wenn dem tatsächlich so wäre, wäre Europa, innerhalb Europas haben wir ja Freihandel, eigentlich leer. Also es ist, glaube ich, nicht so einfach, das Thema so eng zu sagen. Es gibt mehrere wissenschaftliche Untersuchungen, die deutlich machen, dass es keinen direkten Zusammenhang zwischen irregulärer Migration, Flucht und Handel gibt. Wenn Flucht im Vordergrund steht, sind es in der Regel halt, Sie sagten das ja auch schon, Menschenrechtsverletzungen, Krieg, andere Gewaltsituationen. Im Gegenteil, UNCTAD, die Welthandelskonferenz, geht sogar davon aus, dass Handel aus anderen Gründen durchaus Migration fordert, weil Handelsabkommen teilweise auch damit verbunden sind, dass es Freizügigkeitsregelungen gibt. Das ist jetzt bei den EPAs so nicht der Fall. Aber wenn durch Handel eine wirtschaftliche Entwicklung stattfindet, kommen mehr Beschäftigungsmöglichkeiten und damit natürlich mehr Einkommen, die ab einem gewissen Punkt, das sind etwa so 8.000 Jahreseinkommen von 8.000 US-Dollar, dann Bleibeperspektiven schaffen. Auf der anderen Seite durchaus natürlich auch die finanziellen Spielräume für Schleusungen erhöhen. Handel kann also in der Tat ein wichtiger Motor für Armutsreduzierung, Beschäftigung und nachhaltige Entwicklung sein. Das ist auch das Ziel unseres Ministeriums. Vielleicht ist auch nochmal wichtig, es gibt schon länger zwischen Europa und den am wenigsten entwickelten Ländern, den sogenannten LDCs, eine einseitige Öffnung. Anything but arms, also alles außer Waffen, können die am wenigsten entwickelten Länder zoll- und quotenfrei in die EU exportieren, bei gleichzeitiger Freiheit der Abschottung der Einzelnen, der eigenen. Da gibt es seitens der EU keinen Druck. Mit den EPAs wurde das Ziel verfolgt und ich glaube, ich kann auch schon mal vorweg schicken, nicht alle sind mit allen Dingen, die da festgelegt worden sind, glücklich. Aber selbst Kritiker sagen, es ist im Prinzip, weil es ja keine Freihandelsabkommen sind, sondern asymmetrische Handelsabkommen. Was haben wir im Augenblick an EPAs? Es ist mit allen Wirtschaftsräumen in Subsahara-Afrika sind EPAs verhandelt worden. In Betrieb sind sie aber nur im südlichen Afrika, weil dort alle Staaten inzwischen dazu gestimmt haben. In Ostafrika scheitert es im Augenblick daran, dass Tansania und Burundi nicht wollen. Beide laufen aber eh unter Anything but Arms, also die haben im Prinzip auch keinen sonderlichen Druck zu unterzeichnen. In Westafrika scheitert es an dem Riesen Nigeria, alle anderen wollen es. Und Ghana haben sich sozusagen aus dem ECOWAS, westafrikanische Wirtschaftsgeleitzug, wegbewegt und wollten von der EU, beides sind Mitteleinkommensländer, die profitieren eben nicht von Anything but Arms. Sie wollen halt einen bevorzugten Marktzugang. So ist im Augenblick die Lage. Wie gesagt, im südlichen Afrika werden die EPAs vorläufig angewendet. Das bisherige Ergebnis ist, dass es eine im Sinne der Partnerländer positive Wirtschaftsentwicklung gibt. Und vielleicht auf den Film bezogen, Ghana, weil das Beispiel ja kam, hat sich selbst ausbedungen, zum Beispiel Fleischprodukte und eine Reihe von Begleitung und Bier und so weiter, auch Weizen, selbst Kunststoffprodukte von der Liberalisierung auszunehmen. Deswegen stellt sich für mich die Frage, warum tun sie es dann nicht? Weil das ist Teil des EPAs. Wir kommen sonst noch vielleicht in meinem wir sehen die EPAs jetzt als BMZ, wie gesagt, nicht als ganz ideal an, weil es bestimmte Schräglagen in der Tat auch die von Kritikern berechtigt genannt wurden, gibt. Wir sehen aber durch die jetzt im vergangenen Jahr von der Afrikanischen Union beschlossene Continental Free Trade Area eine gute Chance, die Handelsbeziehungen Europas mit Afrika nochmal auf eine neue Grundlage zu stellen und die entsprechenden Verhandlungen entsprechend nach vorne zu bringen. Letzte Bemerkung als Einstieg zum Marshallplan mit Afrika. Grundüberlegung war, die afrikanischen Mitgliedstaaten und die Kommission der Afrikanischen Union haben seit 2013 im Hinblick auf die anstehenden Herausforderungen, zum Beispiel Verdopplung der Bevölkerung in Afrika, eine sogenannte Agenda 2063, das Afrika, das wir wollen, entwickelt, das also eine sehr zukunftsgerichtete Agenda ist. Und mein Minister hat gesagt, darauf müssen wir auch als Europa, als Deutschland eine Antwort finden und hat damit den sogenannten Marshallplan mit Afrika. Warum heißt der mit Afrika? Einerseits, weil er auf der Agenda 2063 aufbaut und weil er auch, ich hatte die auch Bitten des Ministers das koordiniert, natürlich nicht mit jedem Afrikaner, jeder Afrikanerin besprochen worden ist, aber mit einer ganzen Reihe von afrikanischen Organisationen, inklusive Diaspora-Organisationen in Deutschland auch besprochen worden ist. Also Afrika hat bei der, oder Vertreter Afrikas haben bei der Entwicklung da einen wesentlichen Teil mit. Was bedeutet das? Wie einfach diejenigen Länder, die einen klaren Kompass bei der Umsetzung der Agenda 2063 haben und sagen, das wollen wir erreichen, bekommen von uns eine sehr spezifische Unterstützung. Ein Instrument ist der sogenannte Compact mit Afrika, der zwischen den G20 und den afrikanischen Staaten, die sich darum beworben haben, abgeschlossen. Wir hatten diese Woche am Dienstag eine große Konferenz auf Einladung der Bundeskanzlerin. Das sind inzwischen 12 Länder, die sich gegenüber der G20 im Prinzip dazu bekannt haben, ihre Investitionsbedingungen für inländische, aber auch für ausländische Investitionen zu verbessern und gleichzeitig die G20 die Verpflichtung übernommen haben, innerhalb ihrer Länder für Investitionen in diesen Ländern zu werben. Das ist sozusagen dieses Gegenseitigkeitsprinzip. Wir als BMZ sind noch einen Schritt weiter gegangen, seit den Ländern, die also neben dem Wirtschaftsfokus auch noch gleichzeitig an der Verbesserung ihrer Regierungsführung, an Rechtssicherheit, an Korruptionsbekämpfung arbeiten, die unterstützen wir in von ihnen gewünschten Reformbereichen mit sogenannten Reformpartnerschaften. Da ist dann auch echtes Geld drin. Tunesien zum Beispiel, Zugang, also das ganze Thema Zugang zu Finanzierung für Klein- und Mittelbetriebe, Reorganisation des Bankwesens, Einrichtung einer Schufa und solche Dinge. Da sind wir also inzwischen mit gut einer 500 Millionen Euro investiert. Bei Ghana sind wir auf Wunsch der Ghana in dem Bereich unterwegs, dass wir sagen, Energiesektor, und zwar halt privatwirtschaftliche Investitionen in Energieerzeugung und Energieverteilung, weil es dort halt natürlich ein wesentlicher Engpass ist, Strom zu wirtschaftlich interessanten Konditionen und vor allem 24 Stunden an 7 Tagen bereitzustellen. Das soll es vielleicht erstmal sein. Unser Ziel ist, von vornherein auch dafür zu sorgen, dass diese Initiative europäisiert wird. Da sind die ersten Schritte schon gegangen. Wer das Kommuniqué der letzten AU-EU-Gipfel von Abidjan durchliest, wird da viel Marshallplansprache finden. Es gibt noch 2 Punkte, die ich erwähnen möchte. Zur Flankierung dieser Investitionen von europäischen und deutschen Mittelständlern haben wir einen Fonds eingerichtet, der sich Afrika Connect nennt, der im Augenblick mit 400 Millionen Euro ausgestattet ist, wo also Mittelständler begleitet werden bei Investitionen in Afrika. Und gleichzeitig ist auch ein Fonds in der Höhe von 400 Millionen Euro, so der sogenannte Africa Grow, aufgelegt wird, der sich konkret an afrikanischen Mittelstand richtet, weil wir haben in vielen afrikanischen Ländern die Situation, dass die wirtschaftliche Differenzierung jetzt schlechter ist als zum Zeitpunkt des Endes der Kolonialzeit. Das wollen die Afrikaner überwinden. Wir wollen sie dabei unterstützen. Herzlichen Dank.
Ja. Danke, Herr Oswald. Dann, bevor wir in die Diskussion einsteigen, würde ich jetzt Frau Landwehr die Gelegenheit geben, mal ein bisschen zu erzählen, wie Sie zu diesem Projekt gekommen sind und was SABU eigentlich macht.
Sehr gerne. Ich hoffe auch, dass man mich überall versteht. Ich bin nicht so geübt mit Mikrofon. Ich würde gerne versuchen, einen kurzen Abriss zu geben, wie SABU entstanden ist und wie wir arbeiten. Die Stiftung wurde 2009 von meinem Mann gegründet. Wir haben viele Diskussionen geführt darüber, untereinander, wie wir arbeiten wollen, und klar war von Anfang an, dass wir unternehmerisch arbeiten wollen, und haben uns gesagt, es gibt genügend Leute, die fördern Schulen, Krankenhäuser, Waisenheime, das ist nichts für uns, wir würden gerne einfach den Aufbau von Unternehmen fördern oder den Aufbau von Unternehmern, weil wir einfach die Eigeninitiative der Menschen unterstützen wollten. Wir sind dann 2010 nach Gambia eingeladen worden. Es waren Dörfer, die sich von uns sauberes Wasser wünschen. Wir haben gesagt, können wir gerne machen, aber das gibt es nicht umsonst. Wir haben also alle unsere Investitionen damit verknüpft, dass eine Einkommensmöglichkeit für die Menschen geschaffen wurde, damit sie eben die einmalige Investition unsererseits auch fortführen können und weiter betreiben können. Konkret heißt das, wir haben in Dörfern solare Pump- und Bewässerungsanlagen errichtet, die einerseits eben das saubere Wasser für das Dorf, für die Gemeinde lieferten, zum anderen aber auch angelegte Gemeindegärten mit Wasser versorgten. Dies diente eben der Einkommensgenerierung der Dörfer und eben auch der Rücklagenbildung, um einfach dauerhaft auch diese Anlagen betreiben zu können. Denn was wir nicht wollten, waren weiße Elefanten hinterlassen, wie wir das in vielen Regionen von afrikanischen Ländern kennen. Ähnlich ist es in Ghana passiert. Wir sind in eine arme Region im Nordosten Ghanas gerufen worden, wo eine Frauenkooperative Unterstützung brauchte. Sie wollten neben dem jährlichen Anbau von Mais und Hirse einfach ein sogenanntes Cash Crop anbauen, eine Getreideart, die eben Geld bringt, nicht unbedingt zum Verzehr der Familie geeignet ist. Wir haben sie daraufhin unterstützt, in ihrem Unterfangen Soja anzubauen, was sie dann auf dem Markt verkaufen können, um eben einfach Geld zu verdienen, um Kinder in die Schule schicken zu können, ihr Dach reparieren zu können, eine neue Matratze kaufen zu können und so weiter. Auch hier war unser Anliegen, dass sie genügend erwirtschaften, um Rücklagen zu bilden, die wiederum den nächsten Traktor kaufen lassen können, dass sie eine Dreschmaschine kaufen können. Sie haben sich in dieser Kooperative zusammengefunden, um eben diese Rücklagen auch und die Erneuerung ihrer Betriebsbereitschaft besser organisieren zu können. Beide Projekte, da sind wir ganz stolz drauf, sind unabhängig. Wir haben sie seit 2018 in die Eigenständigkeit entlassen können. Wir sind mittlerweile so produktiv, dass in den Gemüsegärten 14 Tonnen pro Hektar geerntet werden können. Wir sind also einfach fortgeschritten in der Produktivität, und die Menschen sehen auch, dass Landwirtschaft eine Perspektive bedeutet. Ich möchte nochmal auf den Film zu sprechen kommen. Es gibt sicherlich Statistiken, die benennen, dass Krieg die größte Fluchtursache ist. Wir haben aber in unseren Projektregionen selber ziemlich brutal erfahren müssen, dass einfach Perspektivlosigkeit, Wirtschaftsperspektivlosigkeit einfach zu Flucht geführt hat. Zu Beginn, als wir anfingen in unseren Gemeindegärten in Zentral-Gambia, wollte man noch nicht so recht glauben, dass der Verkauf von Gemüse wirklich dauerhaft zu Einkommen führt. Die ersten Verdienste haben viele Jugendliche genutzt, zum Teil auch mithilfe ihrer Eltern, auch der Gärtnerinnen, und sind abgehauen. Sie konnten einfach nicht glauben, dass eine Perspektive darin liegt. Es hat uns wie eine Ohrfeige getroffen. Wir haben über jetzt lange Zeit einfach weitergemacht, aufgebaut, aufgezeigt, dass in der Landwirtschaft eine Perspektive liegen kann, und haben uns eben 2018 auch entschlossen, etwas für die Jugendlichen zu tun. Die Jugendarbeitslosigkeit ist enorm. Die Jugendlichen wissen nicht, wo ihre Zukunft liegt. Sie machen sich auf den Weg, weil sie einfach gar keine andere Chance haben. Wir haben jetzt ein Jugendausbildungsprojekt begonnen, was sich sehr positiv anlässt. Wir wollen natürlich nicht alle Leute in der Tomatenaufzucht ausbilden, sondern haben das Projekt von vornherein sehr viel weiter gesteckt. Vom Gemüsebau über Transport, über Marketing, über Nahrungsmittelweiterverarbeitung, über Produktentwicklung, über viele kleine Seitenberufe, die in der Landwirtschaft möglich sind. Die ersten 40 Jugendlichen sind im Projekt, und es ist jedenfalls eine unglaubliche Freude zu sehen, wie sehr sie diese Chance aufgreifen, wie sehr sie das als Perspektive sehen. Wir haben von den 40 Jugendlichen, die jetzt gestartet sind, 3 Jugendliche, die jeweils einen Bruder bzw. einen Vater in Deutschland haben, die gemerkt haben, dass keine Zukunft in Europa ist. Sie wollen ihnen beweisen, dass sie was aufbauen können, und wir versuchen sie dabei zu unterstützen. Die Handelshemmnisse, die auch im Film beschrieben wurden, die haben wir also ebenso erfahren. Die Gärtnerinnen in unseren Gemeindegärten sind einfach auch immer wieder geohrfeigt worden, weil sie ihre mühsam hochgezogenen Gemüse, vor allen Dingen Zwiebeln, einfach nicht zu einem entsprechend guten Preis verkaufen konnten. Wir hatten Mikrokreditnehmer in Ostghana, die versucht haben, eine kleine Geflügelzucht aufzubauen, unterstützt. Sie mussten also allesamt aufgeben. Sie waren nicht in der Lage, die Geflügelzucht weiter zu betreiben. Das hatte dann halt auch zur Folge, dass sie ihre Kredite nicht zurückzahlen können. Diese EU-Importe, jedenfalls was unsere Projekte angeht, sind in der Tat eine, Bedrohung will ich jetzt nicht sagen, aber eine Hürde, eine große Hürde, die es zu überwinden gilt, gerade wenn wir sie unterstützen wollen, eine Perspektive in ihren Heimatländern zu erarbeiten, bringen wir einfach mit unseren Importen ein Hemmnis, und eigentlich sollte es andersrum sein. Es wird auch so im Marshallplan mit Afrika gesagt. Wir wollen alles tun, um eben eine Perspektive in der Heimat zu eröffnen, und da gehört meines Erachtens auch ein anderer Umgang mit In- und Exporten dazu. Das war es so im Groben von meiner Seite.
Vielen Dank. Ich hätte da gleich eine Nachfrage, und dann würde ich zu Ihnen kommen, Herr Ausfall. Und zwar können Sie dann das konkreter sagen, also das sind Zwiebeln gewesen, Speisezwiebeln, die die Frauen angebaut haben, und die konnten nicht konkurrieren mit Zwiebeln aus der EU, Zwiebeln, die von uns dorthin exportiert wurden. Waren unsere, also die EU-Zwiebeln und auch die Hähnchen offensichtlich, waren die so viel billiger, so wie es in dem Film gezeigt wurde?
Waren in der Tat deutlich billiger. Es war, man muss dazu sagen, Gambia war bis vor 2 Jahren, vor dem Regierungswechsel, abgeschottet. Es hat sein Land dicht gemacht, es gab auch keine Importe. Es gab aber auch keine internationale Unterstützung. Der neue Präsident Adama Barrow hat eine neue Politik eingeführt. Es ist ein demokratisches Regime. Er braucht die internationale Gebergemeinschaft, um dieses bitterarme Land überhaupt irgendwie voranzubringen. Dazu hat er eben auch die Märkte geöffnet, um auch zu zeigen, ich bin bereit für eine internationale Zusammenarbeit. Damit kam also zum ersten Mal Zwiebeln für umgerechnet 275 Alasi ins Land, wogegen zuvor die Gärtnerinnen, die Bäuerinnen umgerechnet 600 Alasi bekamen. Wenn man in einer armen Familie lebt und einfach auf ein bestimmtes Einkommen hofft, um sich irgendetwas kaufen zu können oder die Kinder in die Schule zu schicken, und man erfährt eine solche Minderbewertung der eigenen Arbeit, dann ist das einfach brutal. Ob ein Sack Zwiebeln umgerechnet 5 Euro kostet oder ein Sack Zwiebeln umgerechnet 7,50 Euro kostet, macht für diese Menschen einfach einen lebenswichtigen Unterschied. Das haben wir kaputt gemacht. Gott sei Dank hatten wir dann ein trockenes Jahr oder 2 trockene Jahre, und ein befreundeter Gutsverwalter sagte, ihr müsst jetzt Zwiebeln anbauen, die Preise steigen, jetzt könnt ihr wieder Zwiebeln anbauen. Wir haben uns auch von all diesen Bedrohungen nicht irritieren lassen. Wir haben gesagt, okay, Wehklagen hilft nicht, wir weichen auf andere Produkte aus, sodass wir also nach wie vor auch diese euphorische Dynamik halten können. Mittlerweile sind die Preise für die Zwiebeln wieder angestiegen. Immer noch sind die EU-Importe, ich war vor 2 Wochen da, mit 425 Dalasi ausgewiesen. Also wir sind immer noch nicht an den gewünschten 600 Dalasi dran für die eigene Produktion. Also können wir, unsere Gärtnerinnen, unsere Jugendlichen, unsere NGO eben auch nur für 425 Dalasi verkaufen, um wettbewerbsfähig zu sein.
Sie haben gesagt, das sind keine Freihandelsabkommen, sondern asymmetrische Abkommen zwischen der EU und Afrika. Ich habe im Vorfeld in einem Klassiker, Die offenen Adern Lateinamerikas von Eduardo Galeano, das schöne Zitat gefunden: Die internationale Arbeitsteilung besteht darin, dass einige Länder sich im Gewinnen und andere im Verlieren spezialisieren. Beschreibt das so ein bisschen das Verhältnis, dieses asymmetrische Verhältnis zwischen der EU und Afrika? Weil in der Tat, also wenn man sich unsere Landwirtschaft anguckt, und das kann jeder von uns in dieser Region hier sowieso, das ist hochtechnisiert und es ist hochsubventioniert. Und das ist in Afrika so nicht der Fall. Also das hat Frau Lanfer ja gerade auch nochmal sehr plastisch deutlich gemacht. Ist diese Asymmetrie überhaupt dazu geeignet, solche Abkommen zu machen? Oder sollte man nicht sagen, machen wir doch dieses, was Sie am Anfang erwähnt haben, everything but arms? Und die haben freien Zugang und können ihre Märkte aber schützen. Das fordert übrigens auch die evangelische Kirche in Deutschland. Wäre das nicht die bessere Variante?
Wie gesagt, man muss ja halt wirklich unterscheiden zwischen dem Regime, was jetzt bei den LDCs gilt. Ne? Für die gilt es weiterhin. Die können ihre Märkte zumachen und trotzdem exportieren. Der kritische Punkt ist, und da kommen wir jetzt zu Fällen wie Ghana oder Elfenbeinküste, die sogenannten Mitteleinkommensländer, für die gilt das Anything But Arms Regime eben nicht. Ich meine, uns als Ministerium wäre das natürlich am allerliebsten zu sagen, wir machen überhaupt sozusagen Ausweitung der Anything But Arms auf den gesamten afrikanischen Kontinent. Aber das kriegen sie innerhalb der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten einfach nicht hin. Da gibt es insbesondere, was die, sagen wir mal, mehr Afrika-typischen Produkte angeht, von Südfrüchten über Oliven und so weiter und so fort, massiven Gegenwind der Südschiene. Die machen das nicht mit.
Südafrika vor allem, oder?
Nee, die unsere südlichen EU-Länder.
Ach, die EU-Länder. Okay, jetzt.
Ja, also Portugal, Spanien, ja. Bis Griechenland, ne? Die sind da alle sehr einig und das ist im Prinzip ein Non-Starter. Ich sage ja in meinem Eingangsstatement, es sind einige Dinge drin, die wir auch nicht richtig gut finden. Aber man muss halt einfach immer irgendwie sehen, was ist da drin. Und ich meine, für mich war auch jetzt ein Beispiel, dass ich wirklich gesagt habe, Ghana und die Elfenbeinküste haben ja nun, die hätten ja sagen können, machen wir einfach so weiter, ne? Weil eben halt kein Abkommen mit Westafrika aufgrund des Widerstands von Nigeria zustande gekommen ist. Sie haben extra nachgefragt, ob die Bestimmungen des verhandelten EPAs für sie Anwendung finden können. Und für mich bleibt halt weiterhin die nicht zu klärende Frage, zwischen dem Film gezeigt wurde und der die Erfahrung von Frau Lanfer, weil bei Gambia spielt nun mal auf einer anderen Schiene. Ich meine, wenn ein Land wie Gambia sich dazu entscheidet und sagt, also ich mache jetzt sozusagen die Zollschranken runter, erlaube damit sozusagen Billigimporte, dann ist das nochmal eine andere Geschichte, es ist eine eigene Entscheidung und hat jetzt mit dem Handelsregime zwischen EU und den entsprechenden Ländern nichts zu tun. Ich glaube, das müssen wir einfach immer ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was kann eigentlich gemacht werden und was wird gemacht. Der zweite Punkt ist, ich glaube, auch nochmal zurück zum Film, das Thema Fischerei ist inzwischen auch innerhalb der EU, wird wesentlich sensibler waren. Inzwischen finanzieren wir bei Mauretanien Fischerei über Überwachung. Also dass nur diejenigen, die tatsächlich eine Konzession haben, die dann auch auf Nachhaltigkeit ausgerichtet fischen dürfen. Wir haben aber andere Akteure, insbesondere aus Asien, die inzwischen, ohne dass sie eine Konzession haben, da ordentlich abräumen. Und zwar nicht nur vor dem Senegal oder Mauretanien, das betrifft inzwischen die gesamte westafrikanische bis runter nach Namibia-Küste, ja, wo da im Prinzip Wildwest herrscht. Also Namibia hat uns jetzt auch gerade im August nochmal gefragt, ob wir bei dem Thema Fischereiüberwachung ihnen Unterstützung leisten können. Das sind eben halt Praktiken, die so nicht in Ordnung sind. Klammer auf, das, was da vor dem Senegal passiert ist, war im Wesentlichen auch das Land, was später dann die Migranten gekriegt hat. Da ist ein klarer, ist jetzt keine Handelsfrage gewesen, ne? Sondern es ist einfach im Prinzip unfaire Fischereiverträge, die dann halt dazu geführt haben, und das war ja dann die Schiene, die über die Kanaren gekommen ist. Die Spanier haben das deswegen, also damit zugemacht, dass sie gesagt haben, jetzt erlauben wir temporäre, zirkuläre Migration. Damals, als bei den Spaniern noch die Bauwirtschaft boomte, konnte man das auch machen. Ne? Und dann war die natürlich, war der Druck raus. Ja?
Aber es ist schon klar, dass Spanien das gemacht hat und andere EU-Länder über viele Jahre. Ne? Also auch wenn China jetzt auch saubeutelt und neue Mächte sozusagen das machen, was Europa seit Jahrhunderten macht.
Also die Hauptfischereiflotten für verarbeiteten Fisch, die sind auf der Iberischen Halbinsel. Das muss man klar sagen. Ich kann mich sogar noch an meine EU-Zeit erinnern. Unter spanischer Präsidentschaft, da wurde dann in der humanitären Hilfe über eine bestimmte Dosengröße für humanitäre Hilfe diskutiert, die zufällig nur in Spanien hergestellt wurde.
Also wir können dann ja schon festhalten, dass es also Europa schon auch was mit den Fluchtursachen aus Afrika zu tun hat, also über die Fischerei und
also
über...
Also da ist der Zusammenhang eindeutig gegeben. Der zweite Punkt ist natürlich die europäischen Agrarsubventionen, die ja nun dazu führen, dass eben konkurrenzlos billig angeboten werden kann. Das ist natürlich für Händler in anderen Ländern natürlich durchaus attraktiv. Und das ist auch, glaube ich, ein Thema, was jetzt zumindest mal aus entwicklungspolitischer Sicht, ich rede jetzt mal nicht für die Bundesregierung insgesamt, weil da ist das nämlich kein Konsens, aber und schon gar nicht zwischen den Entwicklungsleuten in der Kommission und der Landwirtschaftsdirektion.
Haben wir hier die Schlepper vom Weltethos-Institut stehen. Jetzt.
Aber es ist natürlich völlig klar, wenn ich jetzt eine Situation schaffe, dass ich halt durch entsprechende Zahlungen Produktionen ermöglichen, die unter Weltmarktpreisniveau liegen, dann ist das natürlich nicht gut. Das ist genauso, wie wenn ich in anderen Wirtschaftszweigen, wie das meinetwegen die Chinesen tun, eben halt staatlich subventioniere. Ich meine jetzt, wenn eine chinesische Baufirma eine internationale Ausschreibung in Afrika gewinnt, ist das jetzt auch nicht unbedingt auf der reinen Gestehungskostenbasis so.
Man kann aber, wenn ich hier einfach mal einfallen darf, man kann aber von den armen afrikanischen Staaten, diesen sogenannten Least Developed Countries, nicht erwarten, dass sie Geld für eigene Subventionen bereitstellen. Das Geld ist schlichtweg nicht da, um praktisch mit den Subventionen, die europäischen Landwirte erhalten, konkurrieren zu können. Wenn ich mir die Debatten anhöre, dann ist es eher unrealistisch, dass es irgendwann keine Subventionen mehr gibt. Dafür ist einfach die Bauernlobby doch zu stark. Es gäbe aber für meine Begriffe vielleicht die Möglichkeit zu sagen, wenn wir sagen anything but arms, warum können wir nicht auch sagen anything but dangerous exports? Müssen wir von den afrikanischen Ländern verlangen, sie bzw. nötigen, Zölle auf die Importe zu erheben, damit sie ihren Binnenmarkt schützen können? Oder ist es nicht auch eine Verantwortung von uns, Europäern, zu sagen, wenn wir wirklich ernsthaft wollen, dass die Menschen in den ärmsten afrikanischen Staaten eine Perspektive haben, dann dürfen wir einfach diesen Handel nicht betreiben. Kann man vielleicht auf dieser Ebene einfach eine Form von Marshallplan mit Afrika machen?
Ich glaube, das ging direkt als
gut.
Frage an Sie.
Ja, ich habe jetzt gerade.
Also lassen Sie mich mal so anfangen. Natürlich ist es in erster Linie auch, die Verantwortung der Regierung von Gambia abzuwägen, wo liegt jetzt sozusagen das Positivsaldo für mich, ja? In der Art und Weise, wie ich die Rahmenbedingungen gestalte, wer bei mir für welchen Preis was verkaufen darf. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, haben Sie natürlich völlig recht, dass man, ähnlich wie wird das jetzt im Bereich jetzt Importe von Textilien durch das BMZ gestartet haben, dass man natürlich eine bürgergetragene Bewegung schafft, sieht von unfairen Exporten ab. Aber das Grundproblem ist, dass wir insgesamt natürlich für politische Mehrheiten kämpfen müssen. Ich meine, da fließt ja wahnsinnig viel Geld rein, womit eine Produktion subventioniert wird. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Einkommen von Bauern eben halt entsprechend auszugleichen. Ja. Ich habe da gewisse Hoffnung, ich meine, ich bin ja selber von der Ausbildung her Landwirt, dass sich ja im Zuge auch der Klimaschutzdebatte eine stärkere Hinwendung zu ökologischer Produktion hin entwickelt. Und dann haben wir dieses Problem nicht mehr. Ja, ich meine, gucken Sie einfach, wenn Sie die Klimaschutzdebatte weiterdenken, wird es notwendigerweise dazu führen, dass Treiber für Überproduktion, nämlich Stickstoff, erheblich teurer werden wird. Ja?
Das wäre zu wünschen.
Ja.
Das dauert auch noch ein
ja,
paar Jahre.
Aber ansonsten muss die Debatte dahin führen, auch die Bauernlobby wird hier nicht zufällig umworben, sondern das sind durchaus wichtige Wählerstimmen. Ne? Und deswegen muss es uns natürlich darum gehen, insgesamt für den ganzen Bereich weniger Geld auszugeben und b, natürlich es so gezielt auszugeben, dass die keinen Grund haben, sauer zu sein. Aber trotzdem halt eben nicht die Weltmärkte mit irgendwas zu fluten.
Mir kommt es einfach darauf an, Lösungen und Perspektiven zu schaffen für die armen Menschen. Von daher wäre die Überlegung, uns in die eigene Verantwortung zu nehmen, doch vielleicht nicht so unwichtig.
Also, es geht natürlich immer um Interessen. Einzelne Interessensgruppen in Deutschland, die Südschiene der EU und so weiter. Das ist schon alles klar, das wissen wir. Also das ist, so ist es ja immer in der Politik und in der Weltpolitik. Aber die Frage ist doch, gucken wir uns Sachen auch mal strukturell an. Also Brot für die Welt spricht im Zusammenhang mit EPAS von einem neokolonialen Verhältnis der EU zu Afrika. Finden Sie, das ist ein zu harter Vorwurf oder angesichts der europäischen Geschichte in Afrika möglicherweise doch auch ein bisschen berechtigt?
Also ich würde sagen, das ist prononciert formuliert. Also ich meine, ich glaube, die EPA sind von der Art und Weise, wie sie angelegt hat, als asymmetrisches Instrument. Die EU öffnet sofort und die anderen haben 25 Jahre Zeit, 80% zu liberalisieren. Das Gesamtmarkt und sie dürfen weiterhin Dinge, die für sie selber kritisch sind, von der Liberalisierung insgesamt ausnehmen. Das denke ich, also da fehlt mir ein bisschen die Fantasie dazu, wie ich das jetzt als deokolonial einordnen kann.
Tja, fehlt Fantasie.
Gut, weil man kann es auch polemisch sagen. Ne?
Naja, also wir haben ja in vielen Ländern oft das Problem, dass wir da von, sagen wir mal, nicht besonders entwickelten demokratischen und mit langjähriger demokratischer Tradition Regierungen, da haben Sie ja gerade unter dem Stichwort gute Regierungsführung auch angesprochen, Korruptionsbekämpfung, das sind ja oft Verträge, die auch, also in Angola ist das ja bekannt, auch mit dem Erdöl und so, also da profitiert eine relativ kleine Clique, der es sehr, sehr gut geht, von diesen immensen Bodenschätzen vor der Küste Angolas, und die Masse der Bevölkerung hat da gar nichts von. Und dennoch werden diese Verträge ja geschlossen von unseren Firmen, von chinesischen Firmen, die haben da auch überhaupt keine Skrupel, das ist mir schon klar. Also die Frage ist, mit wem schließt man diese Verträge? Schließt man die mit Regierungen, die das Beste ihrer Bevölkerung wollen, oder schließt man Verträge mit Regierungen, die sozusagen das Beste für unsere Ökonomie und für sich selbst, für ihre kleine Compradoren-Clique machen? Also das ist ja in der entwicklungspolitischen Diskussion seit den 60ern, Dependencia und so, weiß man das ja, dass es sowas gibt, also auch im Zusammenhang mit Lateinamerika, und das können Sie heute auch auf südostasiatische Länder beziehen.
Also, sagen wir mal so, wenn Sie jetzt mal das Beispiel Angola nehmen. Angola exportiert außer Öl nichts, und Öl ist völlig unabhängig von EPA. Ja, also
ja, ich glaube, wir, nur als Beispiel glaub, nehmen
wir,
für eine
wir, sehr soll, wir sollten bei den Dingen schon wirklich, ich meine, jetzt als also Länder wie die Elfenbeinküste oder Ghana, wollen wir jetzt mal, wir gehen ja die Mitteleinkommensländer. Weil die anderen laufen ja eh unter Anything But Arms. Ja, für die gibt es im Prinzip für den Abschluss EPA keine wesentlichen Vorteile. Deswegen hat ja auch Tansania gesagt, was soll's, wir bauen das eigentlich nicht. Ne?
Ich wusste gar nicht, dass die Côte d'Ivoire also ein Developing Country ist, also Mitteleinkommen. Ich dachte immer, das ist das Land mit den Tausenden von Kindersklaven auf Kakaoplantagen, also das größte kakaoexportierende Land der Welt, die Elfenbeinküste.
Neben Ghana.
Neben Ghana, ja, aber die meisten Kakaoplantagen sind in
Elfenbein. Wobei also der Begriff Kindersklaven würde eine breite Masse in der Elfenbeinküste mit Abscheu und Empörung zurückweisen. Dass da Kinderarbeit stattfindet, das steht wiederum auf einem anderen Blatt, aber ich denke, das war auf deutschen landwirtschaftlichen Betrieben bis vor einiger Zeit durchaus auch normal.
Da gab es auch noch Kolonien.
Die
ich sehe, Sie sind ja wirklich sehr an der Sache am Diskutieren.
Also es gibt, ja gut, das Kakao ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber warum, also ich habe heute Morgen mit dem Frank Hoffer, ehemaliger Mitarbeiter der internationalen International Labour Organization, der UNO, ein Interview gemacht, und der sagt, wenn ich mir was zum Nikolaus wünschen würde, da haben wir über Bangladesch und diese Textilgeschichten diskutiert, dann wird er sagen, mach doch anything but arms, also dieses Abkommen, wo einfach diese Länder einen komplett freien Zugang haben, auch wenn sie sich weiterentwickeln, das kann die EU doch machen, sie kann doch auch mit diesen Ländern diese Abkommen machen, da ist sie doch frei drin, das ist ja noch nicht mal ein Abkommen, das ist ja eigentlich ein Geschenk, so hat er es ausgedrückt, also es ist was anderes als diese EPAs.
Ich habe ja eben eingangs gesagt, dass das BMZ würde sich dafür einsetzen.
Na, okay. Aber Herr Altmaier nicht, oder?
Ja. Ich meine, auch da ist wieder der Punkt, wie da die entsprechenden Kräfteverhältnisse sind, brauche ich hier, glaube ich, nicht weiter zu erläutern.
Ja, vielen Dank für die ehrlichen Worte. Also,
nein, ich meine jetzt gerade das ganze Thema Kakao oder halt auch Textillieferketten steht in einem Fokus der Arbeit, die wir machen. Ja. Also von eben dem Textilbündnis, dieser Geschichte Kölner Knopf und faire Kakao-Lieferketten in Ghana und in haben wir im Dienstag auch eine Investition unterzeichnet, wo in Ghana dann faire Schokolade produziert wird. Es würde direkten bei einem, und zwar einer durchgängigen Lieferketten-Observation.
Ich weiß, es gibt diese Projekte, gleichzeitig hat Inkota gerade erst eine Studie rausgebracht, die sagen, es gibt diese Kindersklaven noch, Also das ist nicht die Mehrheit. Die Mehrheit würde unter die ILO Core Convention ausbeuterische Kinderarbeit fallen, die verboten ist auch laut internationaler Arbeitsorganisation. Und das sind eben Kinder, die dann eben keinen geregelten Schulzugang haben. Die arbeiten dann nicht als Sklaven, aber die haben eben keine guten Möglichkeiten oder gar keine, eine Schule zu besuchen. Und das sind tatsächlich viele Zehntausende und möglicherweise mehrere Hunderttausend. Aber wir können auch weg vom Kakao. Frau Landwehr, gambische Flüchtlinge kontrollieren die Drogenszene im Südwesten. Also das hat die Stuttgarter Zeitung jetzt geschrieben. In Tübingen kennen wir alle auch diese Diskussion. Hat unser Oberbürgermeister auch schon einige Beiträge zu beigesteuert. Die Anerkennungsquote dieser Flüchtlingsgruppe aus einem der ärmsten Länder Afrikas ist sehr gering. Ich glaube 2% oder sowas in Deutschland. Frau Landwehr, angenommen, Sie wären Native Gambia, also dort geboren, Deutsche, sondern mit einer Geschichte, Familie dort, und stammten aus einer gambischen Familie mit einem überschaubaren Einkommen. Was würden Sie Ihren heranwachsenden Söhnen empfehlen, realistisch, angesichts der Welt, wie sie ist?
Die Frage ist insofern schwierig, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wir mit unserer Arbeit sehr wohl in der Lage sind, Perspektiven zu schaffen. Es ist anstrengend, wir haben viele Widerstände zu meistern, aber es ist immer noch die bessere Lösung, als sich auf den Weg zu machen und als eben nicht anerkannter Asylant in Deutschland zu landen. Die Möglichkeiten, die Perspektiven, wenn ich das jetzt auf Gambia beziehe, das war auch Ihre Anfrage, die gibt es noch nicht so lange. Viele sind eben abgehauen unter dem diktatorischen Regime von Jammeh. Es gibt erst seit 2 Jahren, wo eben auch zum Beispiel der European Trust Fund ins Land gekommen ist und ebenso versucht, wie viele andere Organisationen, Perspektiven zu schaffen, die Möglichkeit, dass etwas aufgebaut werden kann. Wir haben auch in den letzten 2 Jahren aus unseren Projektregionen keine Abwehr mehr nach Europa. Ich glaube, dass Menschen das langsam mitbekommen und auch die Jugendlichen eine Chance sehen, dass sie es in ihrer Heimat schaffen können. Aber die sind auch nicht mehr mit einem Euro am Tag zufrieden. Die haben Wünsche, die kennen die globale Welt über ihre Handys, über Filme. Sie wollen Teilhabe daran haben. Und noch immer gibt es schöne Wohngebäude von Gambiern, die vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren es erfolgreich nach Europa geschafft haben. Und man möchte dann eben nur diese Verführung sehen. Und auch ich werde es schaffen. Und auch ich werde meinen Eltern ein tolles Haus, einen Palast bauen können. Ich werde es euch allen zeigen und die Gefahren sieht man nicht. Aber es verändert sich. Ich bin einfach der Meinung, wir müssen alles dafür tun, Regierungen, Organisationen insgesamt, die Gesellschaft, dass wir eben diese Perspektiven aufbauen und diejenigen unterstützen, die sagen, okay, ich packe es jetzt an. Also die Eigeninitiative, die eigene Anstrengung müssen wir nach Leibeskräften unterstützen.
Von welcher Größe, von wie vielen Menschen sind von diesen Projekten sozusagen direkt und indirekt eingeschlossen oder betroffen?
In den Gemeindegärten, in den Dörfern, in denen wir gearbeitet haben, können wir von, wenn man die Kinder und die abhängigen Familienmitglieder einrechnet, von einer Größenordnung von 2.000 bis 3.000 Menschen. Mit dem Jugendprojekt haben wir jetzt begonnen. Ich denke, es geht weit über die Wirkung dieser Jugendliche für ihre eigene Familie hinaus. Ich glaube, dass die Menschen auch über die Perspektive eine andere Sicht auf Gesellschaft bekommen, eine andere Sicht auf traditionelle Hierarchien. Sie werden nach diesen 2 Jahren Ausbildung einfach anders rausgehen, als sie reingegangen sind. Ich bin überzeugt davon und letztlich, das stand auch auf dem Plakat, ich glaube, dass wenn wir Perspektiven für diese Menschen schaffen, auch das Bevölkerungswachstum ganz von alleine sich eingrenzen wird. Sie werden sicherlich nicht zu einer Ein-Kind-Politik wie in China zurückkehren, aber ich glaube, dass wir Menschen eine wirtschaftliche Perspektive sich aufbauen können, dann werden sie das auch nicht mehr, diese Chance auch nicht mehr loslassen. Und dann brauchen sie eben auch nicht mehr diese Kinderschar für die Versorgung im Alter.
Also, was ich in der Recherche zu diesem Abend aber auch gelesen habe, ist, dass ein beträchtlicher Teil des gambischen Bruttosozialprodukts von den Rücküberweisungen derer, die es geschafft haben, bestritten wird. Und das ist nicht nur in Gambia so, glaube ich. Ne?
Das ist eine verzwickte politische Geschichte, weil die, ich ziehe es auf Deutschland, die Asylsuchenden werden einem Hartz-IV-Empfänger gleichgestellt. Es wird nicht für Flüchtlinge ein anderer Sozialhilfebeitrag bezahlt wie für arbeitslose Deutsche. Das ist natürlich im afrikanischen Kontext einfach unverhältnismäßig mehr Geld, von dem man gut und gerne die Hälfte nach Hause schicken kann. Aber das ist kein Zustand, das ist vielleicht eine Überbrückung. Man kann über ein paar Jahre kaschieren, dass man scheinbar erfolgreich in Deutschland oder Europa ist, aber es ist nicht haltbar. Die Menschen haben kein Aufenthaltsrecht, sie haben keine Arbeitsmöglichkeit. Das wird sich also irgendwann einfach nicht mehr fortführen lassen. Die Bundesregierung ist damit beschäftigt, möglichst viele Incentives zu schaffen, um für die freiwillige Rückkehr zu werben. Freiwillige Rückkehr mit Hilfe von viel Unterstützung seitens der Regierung, seitens der EU, seitens Nichtregierungsorganisationen. Aber die Unterstützung könnte eben auch dadurch erfolgen, dass wir auf wirtschaftlicher Ebene einfach die kleinen Perspektiven nicht wieder kaputt machen.
Also das hat, ich habe da ein Zitat gefunden von der Ska Keller, also der grünen Europaabgeordneten, die sagt, die EPAs sind das Gegenteil von Entwicklungszusammenarbeit. Also sozusagen das was Sie gerade sagen, ne, dass die kleinen Erfolge im Großen wieder zerstört werden. Mich würde aber nochmal interessieren, so diese Frage von Flüchtlingen hier, gab es da zwischen Ihnen auch schon Kontakt? Weil ich glaube, Sie sind ja auch für Flucht und Migration zuständig. Ne? Also wenn jetzt Flüchtlinge aus Gambia, die mit 2%iger Anerkennungsquote keine Chance haben, hier auf also eine Anerkennung nach dem Asylverfahrensgesetz oder so, würden Sie die gerne zu Frau Landwehr dann auch mal vermitteln? Oder wie was gibt es dafür?
Bevor ich dazu komme, ich weiß jetzt nicht, wie Frau Keller zu dieser Aussage kommt, weil ich habe ja vorhin relativ deutlich erklärt, dass im Prinzip eine solche Aussage aufgrund der Tatsache, dass es die EPAs mit Ausnahme des südlichen Afrika und der Interims-EPAs in der Elfenbeinküste und Ghana nicht implementiert sind. Da finde ich die Aussage schon ziemlich gewagt.
Naja, die EU möchte sie aber gerne implementieren.
Ja, nur wenn man, sagen wir mal, ich kann eine solche Aussage wie Frau Keller nur dann treffen, wenn ich sozusagen eine Evidenz habe. Und die Evidenz ist zumindest mal im Augenblick, was die Erfahrungen des südlichen Afrika sind, dass die Handelsbilanz sich zugunsten der afrikanischen Länder verbessert hat. Und die Interim-EPAs mit Elfenbeinküste und Ghana sind seit 2016 in Kraft. Da ist also einmal auch die Evidenz übersichtlich. Ich würde mich zu einer solchen Aussage nicht hinreißen lassen. Und natürlich sind die EPAs das ist ein Handelsvertrag. Er ist nach unserer Sicht noch ein hinreichend entwicklungspolitisch abgefederter Handlungsvertrag, weil asymmetrisch, aber es ist natürlich keine entwicklungspolitische Zusammenarbeit. Und an dem Beispiel Ghana habe ich ja nun auch versucht zu erläutern, dass es für mich wirklich nicht nachvollziehbar ist, dass Ghana extra nun die Blockade von Fleischimporten in das Interim-EPA reinverhandelt hat und dann trotzdem irgendwelche Hühner oben im Norden gefroren verkauft werden. Das ist für mich, aus dem Kontext nicht darstellbar. Aber zu Ihrer Frage, Flucht, Migration. Das kann man, glaube ich, am Beispiel Gambia sehr deutlich machen. Bis vor 2 Jahren war Gambia ein Land, aus dem man zum Teil, wenn man sich gegen die Regierung geäußert hat, fliehen musste. Heute ist Gambia ein Land, wo man, wegen Perspektivlosigkeit zur Entscheidung kommen kann, irregulär zu migrieren. Und natürlich sind wir am Beispiel Gambia sehr intensiv. Frau Lampfer hat ja auch den European Trust Fund erwähnt. Da wird über die bundeseigene Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit eine Zusammenarbeit implementiert, die wir schon einige Jahre im Senegal haben, erfolgreich im Senegal, wo eben halt Jugendlichen durch bessere Ausbildung, durch Jobvermittlung Perspektiven eröffnet werden. Da haben wir den Eindruck gehabt, dass es durchaus sinnvoll sein kann, diese Elemente auch in die Nachbarschaft zu transportieren. Mein Referatsleiter Braune war jetzt vor wenigen Wochen auch neben der Eröffnung eines Berufsausbildungszentrums, staatlichen Berufsausbildungszentrums in Mansa-Kongo, dann auch in dem Projekt von Frau Landwehr. Ich denke, wir werden auch da zu einer vernünftigen Zusammenarbeit kommen, die wir im Übrigen auch mit der Staatsregierung von Baden-Württemberg haben, die teilweise auch, wo wir gemeinsam Ausbildungsprojekte, Jobvermittlungsprojekte finanzieren. Insbesondere im Bereich natürlich der freiwilligen Rückkehr, wobei wir auch diejenigen, die abgeschoben werden, natürlich nicht vor der Tür lassen.
Ich würde ganz gerne nochmal provokativ auf die Fragestellung kommen, ob wir nicht handelspolitisch kaputt machen, was wir entwicklungspolitisch aufbauen wollen. Das, und da ist ja was dran. Hätten wir nicht diese billigen Exporte in die armen Länder Afrikas, bräuchte sich doch auch eigentlich das Entwicklungsministerium nicht so anstrengen und ins Zeug legen, Perspektiven anzubieten.
Also ich halte ja auch sehr viel von Debatte und von Diskussion, wenn ich auch kenne. Und ich glaube, es ist hier auch deutlich geworden, wie ich zu dieser Sache stehe. Natürlich halte ich wenig davon, wenn man nicht zu Marktbedingungen produziert und dann subventioniert exportiert. Das macht wirtschaftlich einfach keinen Sinn. Und letztendlich kostet es alles unser Geld. Und deswegen habe ich ja auch dafür plädiert, da eine weiche Landung zu finden, die jetzt diejenigen, die da im Augenblick von profitiert, weiterhin, sagen wir mal, ein ordentliches Auskommen sichert, aber eben die Negativeffekte, die wir jetzt nun an diesem Zwiebelbeispiel von Ihnen auch sehr gut exemplifiziert bekommen haben. Und da machen wir halt eben den Unterschied. Wenn Gambia sagt, die Zwiebeln kommen rein, ja, dann kommen die rein. Und dann müssen wir halt sehen, haben wir eine gewisse Verantwortung, dass es eben da nicht zu Marktverzerrungen kommt. Ja? Wie gesagt, bei dem Beispiel Ghana sehe ich es etwas anders, weil der Staat Ghana hat es explizit ausgenommen und ich frage mich, warum kommt es trotzdem rein? Und da haben wir wiederum die Situation, wenn dann irgendwas für irgendeinen drin ist, dann wird die Rechtslage eben halt nicht so implementiert, wie sie auf dem Papier steht.
Gut,
was im Übrigen auch bei uns gelegentlich vorkommen kann.
Genau, für die afrikanischen Staaten. Ich will die auch nicht davon ausnehmen.
Ja, ich wehre mich immer ein bisschen dagegen. Es ist immer gut, wenn man sich selber im Spiegel betrachtet. Das ist immer sehr hilfreich. Ne? Aber man darf in diesem Kontext natürlich auch die anderen nicht aus der Verantwortung lassen. Mhm. Ja?
Aber unterm Strich ist es doch so, dass wir in einem der reichsten Länder der Welt leben und in einem insgesamt mit einigen Verwerfungen tatsächlich aber doch sehr reichen Kontinent. Und dass Menschen aus den ärmsten, einigen der ärmsten Ländern der Welt ihr Glück hier versuchen, das ist ja erstmal, das würde jeder von uns auch machen. Das haben ganze Generationen von Menschen, unsere Vorfahren haben das ja auch versucht, in die USA oder was weiß ich wohin zu gehen.
In Amerika.
Ja, in viele, viele Länder sind aus Schwaben und aus Deutschland die Menschen ausgewandert, als es hier noch sehr ärmlich war. Also das ist ja erstmal ein ganz normaler Reflex und den kann man niemand verdenken. Und die Weltwirtschaftsordnung und der weltweite Kapitalismus ist nun mal so, wie er ist. Und dass es hier unterschiedliche Interessensgruppen gibt, das ist auch so, aber sollten wir nicht einfach mal grundsätzlich überlegen, also die Welt, selbst die Weltbank, habe ich gefunden in dieser EKD-Studie zur Agrarentwicklung und Welternährung von 2018, sagt, die Entwicklungsländer als Gesamtgruppe könnten am meisten dann profitieren, wenn die entwickelten Länder, nicht jedoch die Entwicklungsländer selbst, ihre Agrar- und Handelspolitik liberalisieren würden. Das heißt, eigentlich müssen die abschotten, was geht. Also ich meine, anders ist kein entwickeltes kapitalistisches Land ist anders groß geworden als durch Abschottung. Südkorea hat das gemacht, fast jedes Land hat das gemacht. Deutschland, das Deutsche Kaiserreich ist groß geworden durch Abschotten und Klauen. Wir haben gnadenlos britische Webstühle kopiert, das, was die Chinesen heute machen. Anders funktioniert das nicht, Abschotten und Klauen. Und also, ja, so ist es. Einfach so, so ist im Kapitalismus noch jede Entwicklung weitgehend vonstatten gegangen. Und wir zwingen denen eine Marktöffnung auf. Also Länder, die Lichtjahre von ihrer wirtschaftlichen Entwicklung hinter uns herhinken. Und das hat ja auch wieder mit uns zu tun. Das hat, auch mit schlechter Regierungsführung und Diktaturen und Korruption in den Ländern zu tun. Aber es hat natürlich auch mit der Tatsache zu tun, dass, ich meine, ein Land wie Algerien noch bis in die 60er Jahre, also ich glaube über 1 Million sind da vom französischen Militär getötet worden in diesem blutigen Befreiungskampf. Und in vielen anderen Ländern war das auch so, in Angola, in Mosambik und, bis in die 70er sogar, in den beiden Ländern. Also Europas Verantwortung ist doch evident. Also müssten wir es doch eigentlich genau andersrum machen. Wir müssen unsere Subventionen sofort streichen und denen das gestatten. Und dass wir es nicht tun, hat was mit Machtverhältnissen zu tun. Oder
ich habe schon gesagt, wie wir das sehen. Ja? Ich glaube, da werden wir in der Debatte auch nie weiterkommen. Die politischen Mehrheiten sehen anders aus. Ja?